Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und
Let's Talk About Spandex. Wir kommen wieder zusammen.
Spandex, Basti, hallo. Lange nicht gesehen.
Ja, die Sommerpause / Herbstpause ist vorbei. Das war ganz unglücklich. Ich war viel im Urlaub und man ist ja auch mal beschäftigt. Warst du beschäftigt? Wie ging es dir? Long time no see.
Ja, wir trinken hier ein leckeres, alkoholfreies Bier. 0,0.
0,0, nur
aber
Spaß.
Aber gibt es ja jetzt auch von mehreren Anbietern.
Ja, ja.
Das ist eine Hamburger Brauerei, so viel ich weiß.
Sehr gut. Willst du vom Hamburger Filmfest erzählen oder sonst wovon? Oder
du hast gerade eben irgendwas gefragt, ich habe abgelenkt.
Nee, was denn bei dir so los war?
Achso, was
so,
bei mir so los
ist. Wir haben sie lange nicht gesehen, aber bring uns doch mal auf Update.
Ja, du warst unterwegs, du hast deinen Körper voll tätowiert und ich war hier. Ja, ich war gerade auf dem Filmfest.
Ja.
Und ich habe mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch geleistet.
Da bin ich sehr neidisch drauf. Ein Schreibtisch zwar mit diesen USB-Charge-Dingern, finde ich, würde mein Leben um so vieles vereinfachen.
Ja, tatsächlich, ich habe auch meine Steuern gemacht. Das klingt jetzt irgendwie so, als wenn das so jeder
macht.
War
deswegen das Geld dafür, einen neuen Tisch?
Nee, eigentlich im Gegenteil. Also,
ja, ich kriege also, auch eine Steuerkeule noch rein. Ey,
ich habe letztes Jahr halt ein bisschen mehr verdient als dieses, was aber auch, glaube ich, der Gesamtsituation geschuldet ist.
Ja. Dito,
weil geht ich das mir genauso. Von allen höre, dass dem so ist dieses Jahr.
Ja.
Nee, aber
stimmt, ich habe von niemandem gehört, echt in unserem Kreis, glaube ich, wo jemand sagt, ey, dieses Jahr ist echt problemlos.
Ist mega.
Läuft wie geschnitten Brot. Nee, ich höre von allen so, oh, das fette Ende kommt noch. Naja, es ist so. Dafür hat man ja bewusst sich ein kleines finanzielles Polsterchen gelassen, damit das jetzt gnadenlos wegschmilzt.
Genau. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ich hatte das irgendwie so ein bisschen im Rücken irgendwie vor 2, 3 Wochen und ich wollte aber in der Woche, wo ich dann plötzlich irgendwie dachte, so jede Bewegung schmerzt, wollte ich meine Steuer machen und dann konnte ich das irgendwie nicht und dann habe ich mich versucht, mein irgendwie gefühlt ist alles in Hamburger Wohnungen oder ich glaube überall für Menschen gemacht, die 1,60 Meter groß sind. Jetzt kenne ich gar nicht viele Menschen, die 1,60 Meter groß sind und das ärgert mich jedes Mal, wenn ich abspüle oder mein Wasser, wie nennt man das, Waschbecken benutzt oder so, dass es gefühlt immer für kleine Menschen gemacht ist. Und irgendwie dachte ich so, das nervt mich, gerade wenn ich irgendwie am Schreibtisch arbeiten möchte. Glaube ich, habe ich auch keinen Bock, am Schreibtisch zu arbeiten, weil der Arbeitsplatz immer scheiße war.
Mein Rücken hat ja so richtig angefangen, Rabatz zu machen zu Hochzeiten der Pandemie. Und da habe ich gemerkt, dass ich da klar, liegt auch dran, dass alle Möbel, da gebe ich dir recht, für viel zu kleine Menschen konzeptioniert sind.
Mhm.
Aber ich musste mir da wirklich Muskulatur aufschaffen. Also du bist ja ein bisschen älter als Icke. Also Gratulation, dass bei dir der Rücken jetzt erst zieht. Hätte ich nicht irgendwie angefangen, 2021 so richtig in der Rückenmuskulatur zu arbeiten, würde ich jetzt hier wahrscheinlich so nicht mehr sitzen, sondern in so einem Stahlkorsett.
Genau, das ist auch Teil des Konzeptes, wie es jetzt weitergeht.
Ja,
ein bisschen mehr zu machen. Aber erster Schritt, Schreibtisch hat jetzt schon was gebracht. Also ich hätte, glaube ich, meine Steuern nicht machen können ohne diesen neuen Schreibtisch. Also wo man einfach.
Weil du jetzt so aufrecht sitzt und nicht mehr so hunched over.
Naja, beides. Laptop. Ich habe mir mal irgendwann diesen total coolen Stuhl geholt, auf dem man eigentlich gerade sitzen soll, nur weil der Schreibtisch so niedrig war.
Na klar, dann machst du automatisch den Schrimp.
Ganz niedrig, also den Stuhl eh schon viel zu niedrig, mit den Füßen auf dem Boden. Und eigentlich ist es viel geiler, wenn man den weiter oben hat, aber dazu muss halt der Schreibtisch höher sein.
Du hast jetzt gerade eine sehr akkurate Sitzposition. Das ist also, der Rücken ist echt durchstreckt und die Brust ist raus. Das wird auch, das hilft auch echt bei Brusthaltung, bei Schultermuskulatur und gegen Doppelkinn hilft das tatsächlich.
Und zukünftig weil du nicht mehr mal werden so wir guckst. Hier einen Gesundheitspodcast betreiben. Das finde ich sehr gut.
Ja,
Mensch. Wir wollen ja auch nicht immer nur das Filme gucken propagieren und die schlechte Ernährung und so. Und
stimmt, obwohl wir gerade köstliche Schokonüsse gegessen haben.
Ja, aber
dann so eine
lecker.
Kleine Sünde, das macht's ja, das trainieren wir heute alles weg. Wir gehen heute noch flexen.
Yes.
Vielleicht.
Aber wir haben heute, es ist so, eine, wir könnten die Reihe auch irgendwie nennen, wir sprechen über irgendwelche Kultfilme, die wir verreißen.
Ja, ey, oder von wegen, Sebastian versteht kein Kult vielleicht auch. Also ich finde es ja erstmal schön, dass wir heute mal eine Lücke gestopft haben.
Du kannst die noch nicht, über den wir heute
null
reden.
Also, beziehungsweise heißt nein, null. Ich habe, also Tron ist ja so witzig, weil Tron so viel als Referenz und als popkulturelles Zitat verwendet wird. So, in Simpsons-Folgen, in South Park kommt das Master-Programm von Tron vor, was sogar ziemlich 1:1 geklaut ist vom Design. Wenn man hier rumchattet bei Telegram oder anderen lustigen Kommunikations-Apps, schickt man sich so Tron-GIFs umher, ja, um irgendwas zu verdeutlichen. Ich habe aber Tron nie gesehen. So, ich wusste, dass der zweite Tron-Film einen Mörder-Soundtrack hat, von Daft Punk. Und ich wusste, dass diese ganzen Designs im Film von dem französischen Comic Grand Seigneur Mobius gestaltet sind. Mhm. Also die ganzen Kostümkonzepte, Artkonzept. Und ich wusste, dass da der junge Big Lebowski mitspielt. Und da endet die ganze Kiste eigentlich auch. Und deswegen war ich ganz, ganz froh, weil ich gemeint habe, ey, wenn wir jetzt hier schon wieder die Herbst-Podcast-Saison einleiten, lass mal bitte was möglichst Leichtes und Abenteuerliches gucken, weil das Wochenende mit einer geopolitischen Katastrophe gestartet hat und mit einer lokalpolitischen Katastrophe geendet hat. Ich ertrage heute nichts Kluges. Und da hast du gesagt, ey, Tron.
Tron. Wir hatten ja drei Filme zur Auswahl. Wir haben dann gezogen. Wir hatten Popeye, das Chucky Remake und Tron.
Ja. Ich bin auch froh, dass es dann Tron wurde, weil, wie gesagt, da konnte man ja voll unbeleckt ran und dachte von wegen, ich habe jetzt neben mir einen ausgewiesenen Tron-Experten, dass ich mich zur Not, falls ich irgendwie runterfalle, was manchmal ja bei 40 Jahre alten Filmen passieren kann, dass du dann sagst, ey, nee, das musst du so und so verstehen, das ist eine Referenz da und darauf. Und das hast du aber überhaupt nicht geleistet. Du hast mich an der zweiten Hälfte des Films komplett alleine gelassen.
Ich weiß noch nicht, was ich erwartet habe. Also ich bilde mir ein, diesen Film mal gesehen zu haben.
Ja.
Aber es gab sehr wenig Déjà-vu-Momente. Also ich kann mich halt an diese Motorrad-Speedbike-Szene erinnern. Aber auch
ich auch, aber ich habe die nur als GIF herumgeschickt. Also dieses von wegen, wo sie blau und der orange Strahl miteinander fahren und dann biegt der eine ab und der andere fährt gerade sowas weiter und schreit so. Das schicke ich so regelmäßig in irgendwelchen Kommunikationen irgendwie herum. Aber das heißt doch nicht, dass du den Film oder das Quellmaterial kennst. Und ich habe mir doch eine Karte gespielt. Ich habe gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich erwarte davon nichts.
Also ich wusste aber das gar nicht. Also jetzt im Nachhinein würde ich sagen,
ich möchte mitgeleitet werden. Und du hast mich nicht geleitet durch diesen Film. Aber wollen wir erstmal den Film im Groben beschreiben, bevor wir dann
in unsere Review. Wir können ja einfach kurz mit also der Film ist von 82. Mhm. Der geht eigentlich nur 96 Minuten. Also ist noch nicht mal ein besonders langer Film. Ist von Steven Lisberger, was mich ein bisschen gewundert hat, weil dieser Steven Lisberger hat einen Animationsfilm zuvor gemacht, nämlich die, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, die Dschungel-Olympiade 1980.
Natürlich.
Den ich auf jeden Fall kenne, also als Kind mal gesehen. Und er hat dann zwei Filme noch gemacht. Einer heißt Slipstream mit Mark Hamill. Ich glaube, der ist nicht besonders gut. Und ein, der da heißt Danny immer 5 Minuten zu spät, eine Komödie 87 mit John Cusack und Ben Stiller.
Danny immer 5 Minuten zu spät, das ist der Titel, das ist
der
Wahnsinn.
Ja, ist der deutsche Titel. Ich finde hier gerade den Originaltitel nicht.
Okay.
Die IMDb war auch schon mal irgendwie besser.
Ja, naja. Ich komme mit dem neuen Design auch nicht zurecht.
Hot Pursuit ist der englische Titel.
Kann man kennen, kann aber auch so ein allgemeiner Titel sein, dass er mir auch nichts sagt. Vielleicht bin ich mit dem Werk von Danny Lisberger, Steven Lisberger.
Ja, es wundert mich, weil eigentlich muss man ja schon sagen, Tron ist irgendwie so eine Art Kultfilm.
Ey, definitiv.
Und ich war wirklich überrascht, weil ich jetzt auch irgendwie, ich habe jetzt auch nur 3 Minuten gegoogelt und irgendwie nicht wirklich gefunden, was denn dazwischen gemacht hat. Das ist ja alles urlang her, alles 80er, 3 Filme. Finde ich jetzt nicht besonders viel. Und irgendwie war halt auch in Tron Legacy dann 2010 involviert. Und vielleicht jetzt auch in der angekündigten zweiten Fortsetzung, also Teil 3.
Es ist ja aber auch legitim, sich aus dem Showbiz irgendwie zurückzuziehen, wenn das alles nicht so die Burner sind oder es einfach nicht so viel Spaß macht. Ne?
Ja, und tatsächlich war dieser Film wohl damals ein ziemlicher Flop. Hat irgendwie, was habe ich gesagt, irgendwie
17 Millionen
Produktionskosten,
und 30 oder sowas
eingespielt. 33 Einspielergebnis. Und angeblich war das Computerspiel erfolgreicher als der Film.
Makes sense. Also wenn sie den Stil beibehalten haben und die haben die Regeln des Videospiels ja mehr oder weniger in dem Film erklärt, dann würde ich das als Knirps auch lieber spielen wollen, glaube ich.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt mit diesen Einspielergebnissen immer so ein bisschen hadere, weil ich glaube, gerade Tron dürfte sich über die Jahrzehnte mit DVD und Videomarkt ganz schön rentiert. Das hat sich aromatisiert.
Ich habe letztens eine Doku gesehen über die ganzen Streamingdienste und auch warum jetzt dezidiert die Filmschaffenden in den USA so doll gestreikt haben und auch auf die ersten Verhandlungsangebote so gar nicht eingegangen sind. Und da geht es halt darum, von wegen, dass dieses Aromatisieren durch Film, Fernseh, internationale und Videorechte ja komplett wegfällt, wenn Streamingdienste quasi einmal the whole package innehaben. So.
Ja.
Und dann kannst du überhaupt nicht mehr nachvollziehen, ob dein Projekt wirklich ein erfolgreiches Ding oder ein unerfolgreiches Ding ist. Matt Damon hat zum Beispiel erzählt, kennst du, dass seine Filme ja auch niemals so kassen, der war ja tatsächlich ein relativ okayer Drehbuchautor und Regisseur, weil das Regisseur zugegen und hat nur produziert. Auf jeden Fall hat er sich ja auf so Mittelbudget-Dramen so eingelassen oder hat er hauptsächlich gedreht so in den 2000ern. Und die haben niemals so krass Bank gemacht, aber dadurch, dass sie noch eine zweite Runde durch Videotheke und DVD-Verkauf haben, war das für die Produktionsfirmen, die seine Filme mitproduziert haben, niemals so doll das Risiko, weil die haben gemeint, ey, solange wir das Budget so und so hoch halten,
kriegen wir es auf jeden Fall raus.
Kriegen wir es auf jeden Fall wieder raus, ja. Genau. So die erste Rutsche halt im Kino und die zweite Rutsche international und die dritte Rutsche DVDs oder Video oder halt Datenträger. Und das fällt jetzt ja komplett weg.
Ja.
So Kino oder gefühlt gar nicht, weil du nicht nachvollziehen kannst, ob ein Film, ob das Streaming-Device, das Programm abonniert wurde für geile Matt Damon-Filme oder einfach nur, weil ich die Simpsons in Rerun nochmal gucken möchte. Diese ganze Rechnung wird, egal, wir verirren uns. Wie kann man denn da jetzt eigentlich hin?
Naja, weil Tron halt am Anfang nicht viel Kasse gemacht hat. Und wahrscheinlich jetzt über die Jahre doch ein Hit geworden ist.
Ey, wenn das so Kult ist und so im Gedächtnis ist von Leuten, ne? Also diese kognitive
Popkultur. Ist das veritabel oder varitabel? Was ist das für ein Wort?
Rentabel?
Ja, auf jeden Fall.
Makes money.
Ich glaube, ich jetzt nicht so im Nachhinein hat der Film wahrscheinlich sehr viel Geld gemacht über die Jahrzehnte und dass es überhaupt eine Fortsetzung gab, spricht ja auch irgendwie dafür, dass das irgendwie
so ein Kultding geworden ist. Ey, keiner wird so ein Gegenstand, der wird so in vielen Cartoons und sowas zitiert, das muss ja Leute echt beschäftigt haben. Und das ist dann ein Erfolg.
Ja. Vielleicht ist es schon ein bisschen vorweggenommen. Es wundert mich nicht, dass der am Anfang nicht so ein Erfolg war. Also wir haben ihn ja gerade frisch geguckt.
Ja, wollen wir kurz die Handlung erklären? Ich glaube, wir müssen kurz die Handlung abreißen, um dann, ich muss auch schnell tief reingehen tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, mir rinnen gerade schon Kritikpunkte aus dem Kopf wieder raus.
Ja.
Was nicht daran liegt, dass der Film so überkomplex ist, sondern weil ich glaube ich, und da werden jetzt Leute wahrscheinlich durch den Podcast-Feed schreien, weil ich den glaube ich nicht verstanden habe.
Ja, vielleicht ist der auch ein bisschen unterkomplex. Vielleicht ist das Problem. Ja, keine Ahnung, ich kann ja einfach mal vorlesen, was hier mir die Google-Suche als erstes ausspuckt. Keine Ahnung, wo der Text herkommt. Da steht, dem Computerspieleprogrammierer Dillinger fehlt es an eigenen kreativen Ideen und so stiehlt er kurzerhand die Erfindung anderer Kollegen. Eines Tages tun sich zwei der Opfer Dillingers zusammen und bitten den ebenfalls geschädigten Flynn um Hilfe. Sie wollen Dillinger überführen. Dafür müssen sie allerdings in das Innere des Supercomputers vordringen, um das Master-Control-Programm außer Kraft zu setzen. Okay, das ist ein ChatGPT-Text wahrscheinlich, der überhaupt nicht wiedergibt, worum es in diesem Film geht. Ja, worum geht's? Also, wir haben Hauptrolle Jeff Bridges und der spielt Kevin Flynn, auch immer dann Flynn genannt. Also dem wurden irgendwie, das wird halt kurz in so einem Dialog mit den zwei anderen irgendwie erzählt, wurden drei Computerspiele geklaut. Und deswegen wollen sie sich in das Programm hacken, weil er mit seiner Tron-Software, hat er die gemacht?
Nein, der andere hat die Tron-Software gemacht, aber der eine hat diese Tron-Software gemacht und die Tron-Software kann gefühlt so lange die Tür aufhalten, dass dann Flynn mit seinen genialen Codes rein kann und den Master Commander, was weiß ich was, ausschalten kann.
Genau.
So, aber dafür müssen sie aus irgendwelchen Gründen aber auch in die Firmenzentrale hinein und währenddessen wird dann Flynn kurz bevor er seinen Supercode eingeben kann, digitalisiert.
Von dem Evil Computer.
Von dem Evil Computer und trifft dann innerhalb des Computersystems dieser Firma, von diesem Dillinger, dieses Tron-Programm, der dann zufälligerweise auch so aussieht wie dann der andere Hauptdarsteller des Films.
Genau, der Programmierer von dem Tron-Programm.
Genau.
Sie sehen immer gleich aus wie ihre Computerprogramme.
Genau.
Und ich habe mich auch gefragt, jeder hat ja offenbar auch nur ein Programm geschrieben.
Ja,
es
ja,
gibt ja auch nie jemanden, das
wäre ja,
dann...
Da können wir gleich rein. Wir müssen
eine
mal kurz,
Army of...
wir müssen kurz an der Handlung bleiben. Wir müssen über diese Metaphern reden und warum sie mich am Ende nur noch verwirrt haben. Ich stand hier wirklich flattergast.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sagt, er wird visualisiert, heißt das, er wird wirklich in den Computer...
hineingezogen.
Also nicht sozusagen, wie man das heute sich vorstellen würde, sozusagen ein Abbild erstellt, sondern er landet wirklich neben dem Computer.
Genau, er wird hineingezogen in das Programm so. Und dann gibt es auch noch andere, auch so Programme, die nicht mehr gebraucht werden, so Buchhaltungssoftware und Textsoftwares. Eine heißt RAM und die sind wohl überflüssig. Und wenn sie überflüssig werden, dann sollen sie in einen Haufen von Spielen gladiatormäßig gegeneinander spielen, sonst werden sie gelöscht.
Ja.
Und da sagen die sich diese Programme, nee, scheiß was drauf, wir hauen ab und gehen bis hin zu dem Hauptprogrammkern, Nukleus, und löschen das oder so.
Ja.
Und das findet natürlich dieses Hauptprogramm Mastercode nicht so toll und sendet seine Schergen dahinterher. Und dann laufen sie durch unendliche Landschaften, die mit Neonröhren abgeklebt sind und hast du nicht gesehen.
Ja, es hat so ein bisschen was von so einer Space Odyssey.
Ja. Ja, ich finde eher eigentlich fast noch wie so ein Märchen einfach. Weißt du, wenn Leute Richtung Düsternis reiten irgendwie. Eigentlich ist das schon fast Herr der Ringe. Lauf zum Oberhexer und schmeiß den Programmierer
in
den Vulkan.
Irgendwann zwischendurch gedacht, das ist auch echt so eine Alice in Wunderland-Story, ne?
Ja, also, ein bisschen, ja, stimmt. Ja.
Er wird da reingeschmissen und ja. Dann passiert.
Aber dafür
Dinge.
Fremdet er ja viel zu wenig damit. Also er akzeptiert da total schnell, wie die Spieler funktionieren und ach, egal.
Ja, da können wir ja gleich mal einsteigen. Genau, das ist so im Prinzip der Plot. Ein böses Computerprogramm, die drei Guten, die sich auf den Weg machen, das irgendwie zu bezwingen.
Ja, das ist, anfangs fand ich das alles noch irgendwie schön, weil das so 80er Jahre Naivität war, so von wegen, dann machen sie so Dialoge, wo alles mit Makro und Mikro vollgestopft ist und mit Bits und Bytes und so.
Ja.
Also so Mambo-Jumbo, Dialoge, die auch von einer gewissen Zeitgeistigkeit und von einem gewissen Interesse an dieser neuen Technik zeugen, die aber jetzt noch nicht so in Metaphern umgewandelt werden kann. Deswegen müssen sie so blablabla, so Sci-Fi-Talk machen. Und die Visuals sind auch cool irgendwie, mit so kleinen Pixel-Effekten und kleinen Blitzeffekten. Und die Leute sind lustig angeleuchtet und so ganz, ganz viele tolle Lichtfeuerwerknummern. Und dann verstehe ich überhaupt nicht mehr, was der Film von mir will. Überhaupt nicht mehr. Ich bin so runtergefallen.
Ja.
Ich weiß nicht, also wirklich, da können Leute mich gerne für noch dümmer halten, als ich hier manchmal im Podcast wirke. Ich hab's nicht mehr gepeilt, wessen Superkraft ist und wer wie was kann. Und es ist einfach nur noch alles behauptet. Und du hast mir nicht geholfen, da bin ich dir nachhaltig böse drum.
Naja, ich stand ja auch davor und habe mich gefragt, warum. Also es gibt so ein paar Dinge, wo ich mich auch wirklich frage, wie war die Wahrnehmung in den 80ern
ja,
auf Computer?
Das würde ich voll gerne wissen.
Also, die Sache ist halt, ich bin ja ein bisschen älter als du, aber so alt bin ich auch nicht so. Also, 82 war ich 2, da habe ich von diesem Film noch nichts mitbekommen.
Ja.
Also mit 10, also 1990, habe ich meinen ersten Computer bekommen. Und davor, vielleicht ab 86, 87, haben wir bei Freunden immer mal mit so einem C64 gedaddelt, so.
Ja.
Und dann mal mit den ersten Videospielkonsolen, also super, das normale NES und Game Boy und so, würde ich sagen.
Ja.
Das muss so die Zeit Ende der 80er gewesen sein. Und 82 ist ja noch mal viel früher. Das heißt, sowas wie Internet war noch, also für den Normalkonsumenten Zukunftsvision. Vielleicht, ich weiß es gar nicht, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann die ersten BTX-Modems kamen oder wann das, wie hieß da noch mal das, was es vor dem Internet gab? Wie nannte man das?
Guckst du mich jetzt bei an? Gott, keine Ahnung.
Also was weißt du doch?
Nee, ich würde es gerne wissen, so, aber ich glaube einfach, da war der Film gar nicht so richtig interessiert dran. Ich glaube, die Metapher fällt flach.
Mir geht es jetzt noch gar nicht darum, was der Film draus macht.
Ja.
Mir geht es jetzt gerade darum,
was
auch die Wahrnehmung war oder vielleicht auch die Autoren. Weil ich glaube, die haben auch von Computern schlicht keine Ahnung gehabt.
Nee,
weil
das glaube ich auch.
Das
finde ich auch interessant. Ich glaube, da kam halt der Producer von Disney auf die zu, meint, mach mal irgendwas über Computer und
genau, er
Hardware
hat da so einen Artikel gelesen über, in Anführungszeichen, Computer.
Ja, ja, oder
mach
irgendwas für die
gelesen.
Ganzen Gaming-Leute. So die ersten Gaming-Dinger gab es ja auch schon so auch in den Arcades.
Aber es ist lustig, ist ja auch große KI-Kritik drin, was ja auch gerade voll modern ist. Und man denkt sich, okay, das ist jetzt auch irgendwie 40 Jahre her, aber gut.
Ist es, also es ist erstens schon mal komisch, dass die Programme sich so mit ihrem einen User identifizieren, dass sie sowohl Charakteristika von dem User annehmen, als auch deren Gesicht sozusagen. So, was würde das als Metapher für mich bedeuten? Ich gebe dem Programm so viel meiner eigenen Persönlichkeit, dass die quasi ich ist, oder ist das einfach nur eine faule Art der Darstellungsweise? Und wenn das so ist, warum schreiben sie da so weirde Sachen rein, wie dass die ganzen Programme auch irgendwie romantische Intermezzi miteinander haben und sowas? Und das alles verwirrt mich, weißt du? Ich laufe da gegen eine Wand und ich höre mich an wie der größte Spießer, dass ich nicht einfach einen Film akzeptieren kann als das, was er ist. Mhm. Mein Gott, dann lass doch die Programme miteinander knutschen. Aber ich möchte so, okay, aber gerne. Aber was wollen sie mir denn da sagen? So, ich bei Wreck-It Ralph, diesen Animationsfilm, wo die Videospielhelden alle miteinander interagieren, beschwere ich mich natürlich auch nicht, wenn Sonic eine polyamoröse Affäre mit Prinzessin Peach hat oder so. Aber
ich finde aber, das ist was anderes.
Das ist was anderes, genau. Ja. Genau, das ist eben was anderes. So, ich will jetzt nicht einen Kundenkacker spielen, dass ich nicht einfach so wegen der Film will das, also akzeptiere das. Sondern ich habe immer die Gedanken, was will denn der Film jetzt insgesamt sagen? So, das, weil das auch so... So eine hochtrabende Spionage-Story auch am Anfang noch so irgendwie ist, wo sie da so reinschleichen müssen und alles ganz...
Also es gibt tatsächlich so ein paar Dinge, die mich wirklich massiv irritieren, die ich jetzt auch wirklich nicht gewusst habe. So. Also das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich den Film wirklich nie wirklich ganz bewusst wahrgenommen habe. Aber einfach diese Tatsache, dass die Computerprogramme komplett vermenschlicht werden, wie du schon sagst, und dann auch noch auf so einem Level, dass sie noch nicht mal mehr einfach nur eine eigene Identität sind, sondern quasi... auch noch aussehen wie ihre Programmierer, was halt totaler Quatsch ist. Er erkennt ja einen nur anhand seines Gesichts.
Genau.
Und das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja einfach komplett bescheuert.
Ja, vor allem, dass sie dann wirklich auch noch diese, also da gibt es irgendwie so eine Liebelei zwischen zwei menschlichen Dingern, haben die Programme auch diese selber. Also das ist, als würde mein Schnittprogramm und dein Schnittprogramm sich irgendwie kennen und würden sich so im Hyperspace irgendwie Internetwelt gegenseitig high-fiven, keine Ahnung. Das ist
genau, und dann was das andere, was mich wirklich verwirrt hat, ist, dass die reale Welt dann auch komplett ausgeblendet wird.
Mhm.
Ich habe ja irgendwie auch kurz da drin gesagt, dass er sich in sie verliebt, dass es da so eine Liebelei gibt. Das wäre für mich okay gewesen, wenn die alle drei digitalisiert wären.
Und das wäre das Einfachste der Welt. Einfach zu sagen, von wegen nicht nur Jeff Bridges da irgendwie in diesem Digitalisierungslaser landet, sondern alle landen in dem Digitalisierungslaser und müssen sich dann da irgendwie, können auch stellvertretende Menschen für ihre Computer sein. So, hör, ich bin mit meinem Programm verschmolzen. Ich bin gleichzeitig mein Schnittprogramm, aber ich bin immer noch Sebastian und so. Genau. Das wäre ging. Aber so macht das ein ganz merkwürdige Erzählebene auf, die ich verdammte Axt nicht peile. Oder haben die Leute wirklich gesagt, die Drehbuchschreiber, ja, und dann küsst er die halt, weil, ey, er ist hübsch, sie ist hübsch, lass sie noch einen Kuss haben. Was bedeutet das, wenn er das Programm küsst?
Naja, ich glaube, soweit wurde gar nicht gedacht. Ich glaube, man hat gesagt, okay, wir wollen was im Computer machen, aber das muss halt funktionieren wie so eine normale Space Opera. Und da muss es eine Liebelei da drin geben.
Ja.
Ich glaube, da ist jemand mit diesen Gedanken rangegangen und nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nach dem Motto, ja, aber das sind ja Computerprogramme. Aber also ich finde es halt super schwach, weil eigentlich denke ich mir, also teilweise, wir haben ja auch gesagt, wir haben zwischenzeitlich, wissen wir gar nicht, was passiert da. Und ich finde zum Beispiel, also wenn ich an Tron denke und ich habe auf jeden Fall früher als Kind diese Speed Racer-Nummer da gesehen.
Ja.
So. Und das war irgendwie cool. Das hat auch bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich kann mich aber auch an nichts mehr erinnern. Und ich muss jetzt aber auch sagen, diese Speed Racer-Nummer und die anschließende Verfolgung mit diesen Tanks und so, das ist ja auch das komplette Highlight des Films. Danach kommt ja auch nichts mehr.
Ja, das ist auch kompetent inszeniert. Dafür, dass die einfach nur so viereckigen Digitalblöcken hinterher rasen, ist das trotzdem, die Kamerafahrten funktionieren. Es ist irgendwie spannend, weil ich die Distanz und ich weiß, wie knapp das alles ist, wo sie da durchfetzen. So.
Mhm.
Du hast ja selber gesagt, vorwiegend hast du bessere Effektfilme schon schlechter inszeniert gesehen. Da gebe ich dir komplett recht.
Ja.
Aber das ist das letzte Mal, dass ich auch so richtig weiß, wo die sind.
Ja, genau.
Weißt du, so ein bisschen so, die sind da in diesem Areal, dann fahren sie durch die Panzergarage und dann fahren sie so einen Berghang lang und können da irgendwie die Panzer so halb abschütteln oder irgendwie sowas.
Genau.
Das peile ich, das verstehe ich. Auch wie knapp das alles ist und wie eng der Space da so ist. Und dann fangen diese Figuren halt einfach an, durch so einen undefinierten Raum zu laufen oder zu fliegen. Und ich weiß nicht, wie weit sind die alle voneinander entfernt oder was ist das für ein Raum, weil die Räume natürlich auch so zurückgenommen sind. Das müssen sich die Zuhörerschaft, muss ich sich das vorstellen, wirklich wie so abgeklebte, dunkle LED-Räume, wo Leute halt behaupten, dass das jetzt Hauptquartiere sind. Oder im nächsten Moment behaupten sie halt, dass es eine Satellitenstation ist. Oder sie behaupten dann, dass das Berge sind. Aber das ist wie so ein total abstraktes Theaterstück, wo sie mir nie erklären, wie weit sie auf ihrer Odyssee jetzt eigentlich sind. Und ich muss das so ein bisschen raten oder hinnehmen. Aber wenn ich es hinnehmen muss, dann schaltet mein Kopf komplett ab. Und ich verlasse, und vielleicht wäre das auch der bessere Zugang gewesen. Du hast ja selber gemeint, so mach den Kopf aus. Nimm das als Abenteuerfilm. Und nimm diese ganze Kritik nur mal da raus, weil es keine digitale Kritik ist, sondern weil es wirklich einfach nur ist something, something, Videogame, something, something.
Ja, und das ist aber komisch, weil natürlich diese Digitalkritik von dem Film so ein bisschen angedeutet wird.
Ja, mehr also, als angedeutet. Da ist irgendwie dieser Firmenchef, der irgendwie die Kontrolle über sein Programm verloren hat und das Programm ist eigentlich der Firmenchef.
Genau, und das Programm will auch auf das Pentagon und macht da irgendwie schon gemeinsame Sachen mit dem Kreml. Also das ist auf jeden Fall ganz kurz diese Ebene, wo es halt wirklich auch politisch wird. So. Und dann ist es, glaube ich, auch so schade, weil dieser Film nur so kleine Stakes verfolgt. So, wir sind dann halt mit unserem Jeff Bridges da drin. Am Anfang ist man noch dabei, er wird halt gefangen genommen, muss sich halt gegen diese ersten Computerprogramme behaupten und er ist halt aber auch so ein guter Computergamer und schafft das dann und da ist man ja auch noch voll dabei und dann kann er halt ausbrechen mit den anderen Programmen. Auch soweit okay. Und dann fragt man sich schon, okay, aber was machen sie jetzt eigentlich? Wie kommen sie da raus? Und irgendwann sagen sie, oh, da hinten ist hier die In-Out Türme, die sehen wir da hinten, da müssen wir jetzt hin. Aber da fehlt einem dann auch, wie du schon sagst, so jegliche Orientierung im Raum. Wo sind die jetzt? Wer ist jetzt wo?
Was ist vielleicht noch die Hürde, die sie nehmen müssen oder sonst was?
Genau.
Sie hat nur noch vor diesen
Und so einen richtigen Masterplan hat auch keiner. Die Auflösung ist auch so ein bisschen schwach. Er wird dann irgendwie einfach wieder in die normale Welt gepustet am Ende. Denkt man sich auch, okay, viel hat er dafür auch nicht getan.
Ja, das ist ganz, ganz blödsinnig.
Das ist ein bisschen schade auch, weil ich irgendwie auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet habe.
Naja, du hast es ja gerade selber gesagt, das Highlight des Films ist dann nach der vielleicht 45-Minuten-Grenze vorbei und dann muss ich halt noch 45 Minuten aushalten und der wird auch dramaturgisch und auch von dem, was Abenteuerfilme so machen, dramatisch schlechter. Wirklich dramatisch. Also Jeff Bridges kriegt ein relativ wichtiges Power-Up, weil er ja eigentlich ein User ist. Und er kann dann als Programm innerhalb des Programms das Oberprogramm manipulieren und beispielsweise Flugzeuge bauen oder sowas aus dem Nichts, wie so Lego-Sets zusammenpuzzeln. Und dann kriegt er noch ein kleines Byte als so einen lustigen kleinen Sidekick. Den vergisst der Film übrigens, das ist dann wieder weg, das Byte.
Das ist super weird. Jetzt, wo du es ansprichst, denke ich mir auch so, wo ist denn das jetzt eigentlich gelandet?
Kriegt also so einen kleinen
Funny. Weil das am Anfang auch noch so präsent eingeführt wird und man denkt, das ist jetzt die Lösung für alles und dann ist es einfach irgendwann weg.
Ja, wahrscheinlich zu teuer zu animieren. Also auf jeden Fall ist dieses Byte aber nicht in ihm selber drin als Programm, so als weitere Edition seines Programms, sondern fliegt quasi wie so ein Haustier um ihn herum. Das ist okay, das ist eine gute alte Disney-Tradition. Shitty Sidekicks, süße Shitty Sidekicks bauen. Dieses Power-Up sorgt aber jetzt für nicht mehr als irgendwie so eine Flugsequenz, wo er aber durch einen undefinierten Raum fliegt und sich irgendwie dann sein Flugzeug irgendwie auf der Schrott macht. Die anderen beiden, also Tron und das weibliche Programm, dessen Namen ich jetzt auch wieder vergessen habe, die schleichen sich irgendwie ran durch undefinierte Räume, wo ich auch nicht weiß, wie doll bewacht oder unbewacht das ist. Und auch das Tron-Programm kriegt den Endkampf spendiert, also mit dem Hauptantagonisten. Das ist so die Oberwache vom Mastercode-Programm. Und besiegt den. Und nicht wie, keine Ahnung, wie unser klassischer Fantasy-Film hält, dass er irgendwas irgendwie im zweiten Akt gelernt hat, was er dann im dritten Akt anwendet oder irgendwie über sich hinaus wächst. Sondern die spielen quasi so eine Art, ich nenne es jetzt mal Laser-Frisbee. Und der getroffen wird von der Laser-Frisbee, der ist tot. Und dann haben sie so einen Klischee-Dialog von wegen, wir beide sind so ähnlich, du und ich, wir hätten uns zusammentun. So. Und diese persönliche Ebene wurde übrigens im ganzen Film niemals aufgemacht, dass die beide so irgendwas verbindet oder dass sie so ein dunkler Spiegel voneinander sind oder sowas. Das ist einfach so ein Klischee-Dialog, den der Böse scheinbar mal machen muss. Du hättest an meine Seite kommen können, Luke. Und dann sagt irgendwie unser Held, unser Tron sagt einfach nur so von wegen, nein, weil ich bin gut und du bist blöd oder irgendwie sowas und wirft den dann halt mit der Laserdisc ab. Und das ist so, so antiklimatisch und so ganz, ganz, ganz merkwürdig. Und dann schmeißt sich Jeff Bridges in das Mastercode-Programm und das sieht aus wie so ein Märtyrertod. Der opfert sich quasi, damit das Programm leben kann. Mhm. Ist aber auch nicht so, weil er dann doch wieder encoded und aus dem Programm vielleicht merken die Zuhörerschaft, ich verliere selber schon den Faden, um bei den Sachen nacherzählen, weil ich 17 Mal das Wort Programm benutzen muss. Weil ja. Auch so total weird ist, weil ist das, wo sie drin sind, ist das ein Programm? Nein, sie selber sind Programme. In was für einem Raum bewegen die sich denn? Ist das denn das Interface? Und was war denn das kleine Vieh, was um mich herumgeflogen ist? Und was sind die Panzer? Sind die Panzer Add-on-Programme zu ihren eigenen Programmen? Warum sitzen in den scheiß Panzern überhaupt andere Programme drinne? Warum müssen die Panzerprogramme von anderen Programmen gefahren werden? Ich flip aus. So, ich kann das alles nicht. Ich verstehe nicht, was der Film möchte.
Und ich finde tatsächlich auch nochmal die Vermenschlichung mega weird, dass Computerprogramme einfach so sterben wie Menschen, dass die gegenseitig verliebt sein können und sich küssen.
Dass die auch so, also die haben ja auch Angst und spüren auch sowas wie Nostalgie oder sowas. Also einer erinnert sich zurück daran, als er noch ein normales Berechnungsprogramm war, wo Leute ihre Rechnung aufstellen konnten. Und
ich meine, ganz ehrlich, wann war Star Trek? Das war auch davor. Also so Mr. Spock mit seiner Logik, das wäre doch voll sinnvoll gewesen, wenn man zumindest sagt, okay, das ist jetzt so ein Programm für mathematische Funktionen, das hat eben weniger Emotionen als andere. Aber irgendwie ist der Film nicht so clever. Hier sind einfach alle irgendwie einfach voll vermenschlicht und das ist völlig normal. Und das finde ich halt irgendwie, das ist, glaube ich, das, was mich fast am meisten ärgert, dass man sich da keine Mühe gegeben hat, da wenigstens man könnte ja sagen, okay, die Person hat da mehr, weiß ich nicht, mehr Emotionen in die Programmierung gesteckt. Das wäre immer noch Quatsch, aber es würde für mich wenigstens erklären, warum der Code irgendwie anders funktioniert als jetzt das Rechenprogramm. Aber dadurch, dass sie alle so sind, denke ich mir, das ist mir ein bisschen zu random, ehrlich gesagt.
Das würde auch bedeuten, alle Programme sind gleich, sondern es würde ja total, du machst total recht, so dass wenn jemand eher so ein Shareware-Programm hingerotzt hat, dass das vielleicht ein bisschen dümmlicher ist, hat aber vielleicht irgendwelche anderen Qualitäten als das. Also es hätte ja sogar für Lacher oder sowas gesorgt, ne? Von wegen, das ist das Rechenprogramm, der kann nur unsere Wahrscheinlichkeit, dieses Abenteuer zu überleben, sind 0, halt die Schnauze, Rechnotron, weißt du? Und dann hätte es irgendwie was, aber dadurch, das macht den Film auch ungleich uninteressanter, weil dann tatsächlich nur 5 Leute in Strampelanzügen und einer hat so einen ganz lustigen Penishelm auf, durch diese undefinierte Theaterlandschaft laufen. Tolle Kostüme, tolle Hintergründe, glaube ich, aber ich kann es nicht dechiffrieren, für was diese Hintergründe gerade stehen. Und dann greift Jeff Bridges in einen Laser und kann den irgendwie ablenken und es wird nicht erklärt, warum und wie und was. Also nur ein bisschen von wegen, oh, du bist ein Mensch, deswegen kannst du das wahrscheinlich. Aber ich wusste nicht mal, was das bringt, dass er den Laser abgegriffen hat. Und
ja, das ist auch ein Riesenproblem, dass seine vermeintlichen Superkräfte in dieser Welt nicht etabliert werden.
Nee, überhaupt nicht.
Und auch gefühlt am Anfang relativ stark sind. Das ist aber ein bisschen auch so ein Matrix-Problem, was ich da auch hatte, dass man dann bei Matrix auch gesagt hat, er ist jetzt der Messias, er kann alles und plötzlich nimmt man es wieder zurück, weil es einem eigentlich nicht in Kram passt, dass er alles kann so. Und ich habe den Eindruck, hier ist es so ein bisschen, irgendwie macht man plötzlich das Fass auf, er kann da irgendwie alles manipulieren und so und dann ist es irgendwie wieder vergessen, weil das wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass der Film vorzeitig beendet ist. So.
Eben, also dann geht es darum, dass sie irgendwie auf so einen Satelliten reiten müssen. Ich wusste nicht genau, wofür der Satellit steht und ob das eine Metapher für eine E-Mail war, weil die so ganz langsam von einem Ort zum anderen.
Ja, es wird aber auch an so einem Energiestrahl geleitet. Ja. Aber es werden so komische Sachen aufgemacht. Ich meine, er fässt ja auch irgendwann mal so ein Bösewicht an. Da muss man sagen, das Lichtkonzept ist ja eigentlich ganz geil.
Ja, die ist Guten mega sind geil.
Alle blau, die
der roten. Der Look ist mega geil.
Die Bösen sind alle rot.
Ja.
Und irgendwann fasst der aber mal so ein Bösewicht an und wird selber rot.
Ja. Was ist er dann?
Ja, und das macht nichts auf. Also weder wird er irgendwie beeinflusst davon, noch nutzt er das für seine Zwecke.
Ja.
Und irgendwann ist er einfach wieder blau. Und man denkt sich, das ist so schade, weil irgendwas ist da ja drin an Gedanke. Und der wird einfach nicht genutzt.
Ja, und umso verwirrender ist halt, dass unser Jeff Bridges Messias auch nicht den Endkampf dann geschenkt bekommt. Also der muss dann irgendwas lernen und denkt sich, hey, ich schmeiß mich in die Maschine, das ist ja auch irgendwie ein schöner Heldenmoment.
Aber ich meine, das wäre ja, ich will jetzt nur sagen, das wäre ja so ein Punkt gewesen, wo man sagt, man hätte da so die böse Macht à la Star Wars haben können, dass er sozusagen er irgendwie auf die dunkle Seite kurz gerät, bis seine Freunde ihn dann da irgendwie rausholen. Aber naja, passiert einfach nicht. Passiert einfach gar nichts. Er ist kurz rot und dann ist er wieder blau. Und das ist einfach so wenig. Es ist wirklich irgendwie,
Aber sowas lässt dann, hinterlässt dann ja Fragezeichen. Und das stapelt sich bei mir halt irgendwann so.
Ja.
Filme arbeiten mit Leerstellen. Du musst auch nicht alles komplett auserzählen. Wird auch manchmal langweilig, wenn du alles auserzählst. Wenn aber nur noch so Fragezeichen sind und ich hinke dann den anderen Sachen so noch hinterher und komme mit der Story nicht mehr mit. Und das beim Kinderfilm. Und das hat mich so geärgert, dass ich denke, so, das ist für 12-jährige Jungs gemacht. Und ich sitze hier und ich verstehe nicht mehr, was passiert.
Ich hätte, weiß ich nicht,
warum küsst er denn auf einmal das Programm?
Das weiß ich auch nicht.
Es wurde doch nicht vorher impliziert, dass sie eine Romanze haben, oder doch?
Naja,
sogar
aber
als Mensch wurde nicht impliziert, dass sie eine Romanze haben. Aber
ja,
selbst wenn sie als Mensch eine Romanze hatten, warum darf er damit dem Programm knutschen?
Ja, aber wie gesagt, also mir fehlt dann auch irgendwann diese Ebene von der realen Welt, weil seine beiden Freunde sind ja noch in der realen Welt. Die sind ja komplett aus dem Film rausgenommen.
Ja.
Und wie cool wäre das gewesen, wenn sie irgendwie, ich meine, er hat ja am Anfang so ein Spielzentrum, wo ja auch ganz viele Jugendliche diese Spiele daddeln und so. Und hättest du mich jetzt vorher nach dem Plot gefragt, dann hätte ich schwören können, dass die nachher nochmal irgendwie da vielleicht ein paar Kids abgreifen können, um dann an seiner Seite diese Spiele zu daddeln.
Zockt ihn durch, ja.
Und da hätte man so geile Sachen machen können. Und der Film hat einfach überhaupt gar keine Ideen, das zu machen. Und das finde ich halt so super schade,
glaube
ich.
Ja, du musst auch diese ganze Odyssee-Nummer gar nicht aufmachen, sondern du hättest einfach, das ist einfach so der Welt, dass es immer die stärksten Szenen wäre, wenn das echt so ein Gladiatorenfilm nur halt im Videospielraum gewesen wäre.
Ja.
Die Tron-Drillinge müssen es schaffen, bis zum letzten Level vorzudringen, weil im letzten Level ist der Highscore das versteckte Passwort für Mastercode. Ding, 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 da müssen wir ran. Und das kannst du, weil du so krass im Game bist und weil du die Games auch gleichzeitig programmiert hast. Ja, natürlich. Und dann macht das alles auf einmal wieder Sinn. So, und dann stimmt auch diese Videospielmetapher und dann stimmt auch die Rampe, die sie nehmen und mit Highscore und sowas. Das ist alles greifbar, auch vielleicht für das Zielpublikum. Da so eine Wizard of Oz-mäßige Geschichte zu erzählen, funktioniert nicht. Es fällt auseinander als Konzept.
Ja, und das finde ich auch gerade spannend, dass du das nochmal erwähnst. Er ist ja der Programmierer von diesen Spielen teilweise.
Ja.
Und er spielt die und die sind ja immer komplett nur körperlich. Also jetzt vielleicht bis auf diese Speedracer-Nummer. Die finde ich ja noch zweimal interessanter als die anderen Spiele. Aber die anderen sind ja wirklich, man nimmt irgendwelche Scheiben und schmeißt sie irgendwo gegen und dann kommen sie zurück. Und ich fand die anderen noch ganz interessant, wo der Boden, je nachdem, wo das Ding
auf dort drauf dann fällt, geht der Boden weg.
Da so ein Ring verschwindet und man dann immer über die Ringe springen muss, weil da fällt man dann ins Bodenlose so. Das fand ich so vom Konzept ganz gut, aber da kommt dann ja, danach kommt ja nichts Spannendes mehr. Das sind ja eigentlich die beiden spannendsten
Spiele.
Weil wir
die Spielregeln verlassen und wir einfach uns hinterherhängen als Zuschauer und denken, so, ich habe keine Ahnung, was überhaupt eine Konsequenz hat. Ja. Ich weiß ja nicht mal, wann so ein Programm gelöscht ist oder nicht. Als dieser RAM oder ROM gestorben ist, wusste ich nicht mal genau, warum.
Genau, so. Aber ich hätte es ja zum Beispiel cool gefunden, wenn er so den riesen Vorteil hat, dass er einfach die Spielregeln kennt.
Er kennt die, ja.
Genau, weil er die programmiert hat, aber das macht der Film ja auch nicht auf. Das ist ja auch egal.
Richtig.
Und das ist halt schade. Also wirklich, und auch so seltsam. Also ich meine, wofür erklärst du denn da am Anfang alles? Wofür ist er eigentlich Spieleprogrammierer? Er könnte ja einfach nur ein random Hacker sein, der da irgendwie einbrechen möchte oder so und dann da digitalisiert wird.
Ja, vor allem braucht der Anfang, das haben wir jetzt auch vergessen, der braucht schon so ein bisschen, um in Schwung zu kommen. Der hat genug Visuals, dass es immer interessant bleibt, so macht tolle Sachen, wie gesagt, mit dem ganzen Licht- und Kostümdesign und so. Aber der Anfang, man muss ganz schön viel Plot erklären. So, also unsere beiden anderen Hauptdarsteller müssen Jeff Bridges erklären. Weißt du noch, der eine Dillinger, der uns die Programme geklaut hat? Ich habe euch gesagt, ich bin raus, Dillinger ist blöde, blöde Kuh. Ja, aber jetzt hast du die Chance, da weißt du, es wird ganz viel der Plot an den Zuschauer, Zuschauerin herangetragen. Und das ist ja auch eigentlich schon ganz schön schwach, dass du denkst, okay, Gott sei Dank, jetzt sind wir finally in Game World, jetzt geht's rund. Und dann geht's halt nicht so richtig rund, sondern ein Film, der am Anfang Über-Explanation macht am Ende halt gar keine Explanation mehr und beides funktioniert so nicht. Was funktioniert, sind halt die paar geilen Szenen, wenn die Laser-Frisbee spielen oder whatever.
Ja. Ja. Nee, ich habe gerade überlegt, weil ich finde, am Anfang wird so viel Plot erklärt, der so redundant ist. Und später sitzt du da wirklich und denkst so, warum passiert denn das jetzt? Und dann erklären sie teilweise gar nichts. Wie gesagt, Nein. als vielleicht muss man das eine nochmal beschreiben. Die sind halt mit diesem Ding unterwegs, um von A nach B zu kommen und fahren aber irgendwie an so einer
Schnur, an so einer Laserstrasse
oder so lang. Ja. Und irgendwie kommen dann Bösewichte auch auf diese Stromtrasse und dann greift er irgendwie mit der Hand hinein und schafft das irgendwie mit einer anderen, diese anderen Stromtrassen zu verbinden, die landen auf der anderen und dieses Ding, was ihm dann entgegenkam, das kollidiert dann irgendwie. Und wir standen oder saßen nur davor und dachten so, hä? Also weil das ist so, als wenn du in einem Raumschiff hinten in das gleißende Feuer greifst. So. Und es wird halt überhaupt nicht erklärt, warum hat er diese Fähigkeiten, warum denkt er hätte die.
Das ist eher das Ding. Also man kann ja alles behaupten, wenn er so eine Gottfigur ist, so, dann ist klar, ja. Gibt es, Jesus-Figur gibt es, gerne. Aber er braucht ja einen Moment, dass er das weiß. Genau. Also Neo braucht ja auch einen Moment, dass er sich den Mund erwischt und sagt, alles klar, ich bin unsterblich und kann die Kugeln in der Luft anhalten. So.
Ja, und man könnte ja easy erklären. Vorher wird es ja auch erklärt, dieses eine Raumschiff, was er da irgendwie zusammensetzt. Da.
Aber das ist ja auch zufällig, der liegt ja einfach nur rum und auf einmal leuchtet irgendwie der Stein oder was.
Ja, genau, aber in dem Moment leuchtet ja gar nichts. Also man könnte ja auch sagen, er hat da irgendwie, er zeigt da mit der Hand hin und dann leuchtet das und dann kapiert er, okay, und jetzt mache ich irgendwie das. Und
ja.
Aber da ist der Film vielleicht auch nicht kompetent genug inszeniert, um in dem Moment sich genug Mühe zu geben, um das, was der da vielleicht erzählen möchte. Vielleicht macht es ja auf Papier auch Sinn. Und man
aber oder wir peilen halt irgendwas nicht. Und da hänge ich so wahnsinnig, ja, habe ich den Film nicht verstanden? Ja, glaube ich aber nicht, weil wenn du das Setting verändern könntest, weißt du, könntest das ja echt in ein Mittelalter-Setting packen.
Ja.
Und das wäre im Grunde voll der gleiche Film. Der braucht diese ganze Digital-Videospiel-Metapher gar nicht.
Ja.
Er hätte durch ein Zeitportal fallen können, jetzt auf einmal in Fantasy-Land. Und ja. weil er das Buch mitgeschrieben hat, kennt er sich ein bisschen besser in dem Buch aus als andere.
Ja.
Und er merkt gerade, er kann Drachen zähmen, weil er das Buch geschrieben hat.
Genau, also letztlich muss man sagen, der Film lebt von seinen Visuals.
Ja.
Also, wie gesagt, ich kann nur mutmaßen, wie unglaublich neu das gewirkt haben muss, wenn man 82, 83 wirklich in den Kinos saß.
Das wirkt immer noch geil. Es gibt so einen rot angeleuchteten Hubschrauber, der super geil aussieht.
Ja, und tatsächlich finde ich auch nach wie vor, ein paar Action-Szenen funktionieren super. Dafür, dass du wirklich so, also eine Computerspielgrafik, also in den 80ern sahen Computerspiele ja noch nicht so aus. Das war ja wirklich, was habe ich gesagt, der Supercomputer damals, mit dem die das da alles gerendert haben, der hatte irgendwie 2 MB RAM und 350 MB Speicher.
Irgendwie sowas.
Und das war, glaube ich, damals richtig, richtig viel, weil mein PC, den ich dann 1990 bekommen habe, der hatte, glaube ich, 640 Kilobyte Speicher und du musstest halt für jedes Programm noch irgendwie in der AutoExec und ConfigSys rumkonfigurieren, um diese 512 und den Zusatzram da irgendwie freizuschaufeln, damit deine Programme überhaupt liefen.
Ja.
Und ich sag mal, 82, das X-fache davon, das muss so teuer gewesen sein. Und heute ist das so, also ein Handy vor 10 Jahren konnte mehr. So, das ist einfach so total krass, dass die damit einfach einen Kinofilm erschaffen haben. Und dafür, finde ich, funktioniert das super. Ich glaube, die haben super viele Tricks auch eingesetzt mit Nachkolorieren und keine Ahnung was. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass ich irgendwann mal so ein Making-of gesehen habe, wo auch erklärt wurde, warum die so schwarz-weiß wirken in diesen Videospielszenen, also in den Computerszenen.
Das wäre interessant.
Aber ich weiß nicht mehr, was der genaue Grund war.
Ich am allerwenigsten nicht.
Aber irgendein technischer Grund war das, weswegen sie einfach schwarz-weiß waren und nicht farbig in den Gesichtern. So.
Ansonsten, du sagst es ja, die Visuals tragen das. Ich dachte auch, weil der Nachfolgerfilm so einen geilen Soundtrack hat,
ja.
Dass hier auch der Soundtrack irgendwie ikonisch ist. Sinti-Sound oder sonst was, oder frühe Sinti-Sounds. Oder die Idee von frühtechnoiden Werken, das gab es ja schon durchaus, Kraftwerk und Co. War aber gar nicht so. Das war alles irgendwie relativ generisch und irgendwie ein End- und Anfangssong von Journey. Und Journey hat jetzt ja gar nichts mit so unterkühlten Videospiel-Sounds oder sonst was zu tun.
Nee, ich fand den Soundtrack eigentlich nicht schlecht, weil ich finde, der Film funktionierte, weil die visuelle Ebene halt so karg war, erstaunlich gut auf der akustischen Ebene. Aber ich würde den Soundtrack auch eher Richtung so Space-Filme irgendwie einordnen.
Ja, aber nicht so ein Sinti, digitaler Raum, was weiß ich was.
Nee, ich glaube, da ist ein bisschen Sinti-Anleihen drin, aber es ist, also ich glaube, heute, wo man diese Retrowelle fährt, würde man das auf jeden Fall stärker machen. Das haben sie wahrscheinlich mit Legacy auch gemacht. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Du ja auch offenbar.
Nee, nee, ich kenne nur den Soundtrack und
liebe aber den. Daft Punk ist natürlich naheliegend, die dafür zu wählen.
Ja, irgendwie ist gefühlt auch, also ne, es sind auch viele mehr Stars in diesem Nachfolgefilm drinne und hast nicht gesehen, natürlich viel, viel größeres Budget wie dann auch. Und ja, der hat auch einen ganz guten Leumund wohl.
Ich habe eigentlich nur Gutes gehört. Also,
da haben Leute echt aus diesem Kult, also das Destillat von 82, wo Leute sich nur an diesen Geschmack erinnern, weißt du?
Ja.
Wie so, keine Ahnung, heute Leute in meinem Freundeskreis raven immer teilweise über Joghurtsorten, die eingestellt wurden, wie geil die damals geschmeckt haben. So, das ist Frucht-UFO zum Beispiel. Und nur aus der Erinnerung an das Frucht-UFO ist dann irgendwie was viel, viel Größeres geworden, nämlich dieser 100-Millionen-Dollar-Film mit Daft Punk und mit krassen Stars und mit krassen Effekten und das ist faszinierend so. Das ist also die Uridee, die jetzt alle so geprägt hat, die auch ganz viele Cartoonisten geprägt hat, die auch ganz viele Comiczeichner und sowas. Ganz, ganz viele Leute sagen so, Tron war irgendwie, oder auch natürlich in der Videospielbranche, dass Tron irgendwie bedeutsam war. Und ich gucke das jetzt und denke so, ja, ich verstehe das so ein bisschen, weil hey, es spielt ja teilweise auch in so Arcades und Gaming ist was ganz, was man ganz doll ernst nimmt, was man genauso ernst nimmt wie echte Programme sozusagen, Games und echte Programme sind so auf einer Stufe.
Ja.
Aber die ganze Metapher funktioniert doch nicht. Der Film ist eine fehlgeleitete Metapher. So. Die geht nicht auf, die Gleichung. Tut mir leid, das ist Quatsch.
Nee, ich glaube, man kann den Film auch nur gucken unter dieser Prämisse, was war irgendwie in, was macht der Film, also was versucht er vielleicht?
Mhm.
Ich muss jetzt irgendwie die ganze Zeit an, wie heißt denn dieser Film, wo sie die Reise ins Ich, glaube ich, wo sie halt so ganz klein werden, sich so verkleinern in den Körper und in Menschen gehen und so. Und gefühlt war das in den 80ern relativ populär, auch so, man erforscht irgendwas, was man nicht kennt und jetzt irgendwie zu sagen, in diesem Film geht man in den Computer, das unbekannte Wesen, finde ich
aber relativ naheliegend für die Zeit. Der Körper funktioniert in der Reise des Ichs, weißt du? Da hat diese Metapher auch funktioniert, dass die auch irgendwie, wenn sie
ein... Genau, da haben sie
auch ein Ziel. Da haben sie ein Ziel, die wird auch erklärt, von wegen, wo das Ziel ist und wir können es ein bisschen vorstellen, alles klar, ich muss zu Hirn hoch, Rinde hoch oder... Ist das nicht auch da, wo der Typ auf einmal kurzzeitig blind wird, weil die aus Versehen irgendeinen Nerv durchtrennen oder sowas? Oder irgendwas passiert. Möglich. Die machen irgendwas und irgendwas im Körper hat eine Reaktion und wir schneiden auch auf den Körper zurück. Vielleicht ist das auch der Fehler im Film, dass wir nicht in die reale Welt zurückschneiden und sehen, dass die...
Mir unbegreiflich, warum der Film das nicht macht. Also, weil die anderen beiden sind ja auch noch da.
So. Stimmt, langweilen die sich so das ganze Abenteuer lang irgendwie.
Ich finde es gerade schwer zu beurteilen, warum Dinge... Also ich glaube, hätte man den Film 10 Jahre später gemacht oder 20 oder 30, man hätte Dinge definitiv anders gemacht. So, weil die
auch aus einem anderen Verständnis heraus.
Genau, weil ich sag mal, die Medienkompetenz auch eine ganz andere geworden ist.
Das auf jeden Fall.
Also allein diese Tatsache, dass diese erste Orange, die da digitalisiert wird, auch einfach verschwindet in dieser Computerwelt. Ich meine, das ist eher später auch der Plot, aber man könnte, also später Matrix und so erzählen das ja so, die Leute landen wirklich im Computer und sind dann da gefangen oder in dieser anderen Welt oder was auch immer. Aber ihr Körper existiert eigentlich weiter, nur ihr Geist ist woanders. Das macht natürlich viel mehr Sinn, als zu sagen, der ganze Körper landet da jetzt drin.
Klar, aber über fehlende Medienkompetenz.
Mit einem Laser und geht damit auch wieder zurück. Das ist so.
Über fehlende Medienkompetenz bin ich gar nicht sogar böse. Ich finde das sogar ein bisschen süß, wenn sie einfach so Bits and Bytes and Kilobytes und sowas in Dialoge einfach so einstreuen, weil sie so verzweifelt sind und nicht wissen, was sie da erzählen überhaupt. Das finde ich sogar noch irgendwie niedlich, aber die Sache von wegen, in welchem Raum bewegen wir uns, in welchem Raum bewegen wir uns denn jetzt eigentlich und wo ist das Ziel? So, das sind ja einfach so grundlegende Tugenden eines Drehbuchs.
Ja, genau. Ich glaube, diese Kleinigkeiten sind auch das, was mich so ärgert, weil wenn er digitalisiert wird, sitzt er da ja in diesem Raum auch irgendwie auf so einer Treppe irgendwie an so einem Arbeitsplatz und denkt, was ist das für ein Arbeitsplatz, an dem er da ist? Und hinter ihm steht dieser Laser, der schon auf ihm gerichtet ist. Und ich denke mir, wie kompliziert muss es denn sein, wenn dieser Laser wenigstens sich einmal in seine Richtung bewegt?
Mhm.
Aber nee, der ist schon auf ihn gerichtet. Und ich denke mir, kein Mensch will diesen Laser auf diesen Arbeitsplatz richten, an dem er da sitzt. So, da müsste das Computerprogramm eingreifen. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen lame, dass die nicht mal irgendwie sagen, okay, das Computerprogramm sorgt jetzt dafür, dass wenigstens dieses Gerät sich irgendwie Meter vorwärts bewegt und sich nach links dreht. So. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist so stellvertretend für den ganzen Film, dass da einfach so ein bisschen Faulheit drin ist, die ja irgendwie das Potenzial überhaupt nicht imstande ist auszunutzen, so.
Und einfach, ich glaube, einfach schlechtes Handwerk. Also auch, dass du einer der Hauptfiguren, also nicht mal eine wirkliche Hauptfigur, der weiblichen Figur, der einen weiblichen Figur, das darf man leider so sagen, ist halt 80er Jahre, da war das manchmal so, dass du der auch einfach nichts zu tun gibst. Die hat ja keine Kompetenz.
Stimmt.
Das ist auch schräg.
Und dafür darf sie mit beiden Männern einmal knutschen.
Ja,
oder mit,
genau. Und beide Männer sind ein bisschen scharf auf sie, weil die in diesem engen, grauen, blau angestrahlten Ding gut aussieht so. Aber irgendwie dachte ich auch von wegen, alles klar, die ist mit dem einen Programm schon liiert, aber dann ist ja Jeff Bridges doch irgendwie interessant oder so. Keine Ahnung. Und das sind ja Schwächen. So, also das sind genauso Schwächen im Skript, wie das erzählt wird, dass die eine Figur ganz, ganz toll mit dem Diskus ist. Der kann ja auch so diesen Diskus so locker über seinen Finger laufen lassen. Das sieht aus wie so Revolver-Tricks. Und dann wird diese Figur aus dem Film geschrieben, bevor sie einmal mit dem Diskus schmeißen konnte. Das ist so, als würdest du im Western erzählen, das ist der gefährlichste Schütze des ganzen Westerns. Mhm. Und dann kriegt er Syphilis und stirbt einfach so, bevor er zum ersten Mal seinen Revolver ziehen konnte. Klar, kann passieren so. Ist aber arsch unbefriedigend für den Zuschauer, der gerade eine Informationsebene vermittelt bekommen hat.
Ja.
Nämlich, der ist so krass, der kann mit dem Finger die Diskus flippen. Und
ja,
das
macht
ist kein
Sinn. Das müsste man ja der Person geben, die später auch den Diskus einsetzt, ja, eindeutig.
Richtig. Dass der denn irgendwie den roten Oberböse wegdiskussen kann, dass der halt das irgendwie kann. Oder dass er sich von dem anderen einen Trick abgeguckt hat. So, es gibt ja oft auch irgendwie, keine Ahnung, auch ein Western-Thema, so, dass der alte Revolverheld sagt, pass auf, wenn du so schießt, dann zieh nicht auf den Kopf, sondern zieh auf die Schulter und die Krümmung des Laufs, schieß den Kopf oder was weiß ich. Aber das passiert, also es wird auch kein Skill, es wird kein Skill-Up, kein Level-Up, kein nichts gemacht. Und das ist
das
so schwach.
Aber meinst du, dass das, weil ich mich gerade auch wirklich frage, weil ich finde das eigentlich eine angebrachte Idee, weil vielleicht gab es so eine Szene, aber ich habe den Eindruck, dass der Film grundsätzlich auch nichts, also ich will jetzt zwischenmenschlich sagen, das passt bei diesem Film natürlich nur so halb, weil das ja Computerprogramme überwiegend sind, aber dass so innerhalb der Gruppe ja kaum eine Szene da ist, um wirklich mal Figuren näher zu erläutern.
Nee, überhaupt nicht.
Oder die Programme oder was die, also wenn die schon fühlen und wie Menschen sind, dann fragt man sich schon, aber
also Ram oder Rom sagt ja, dass das total toll fand, Menschen dabei zu helfen, ihre Buchhaltung zu machen, dass Menschen Kontrolle erhalten. Und ich finde das komisch, dass er denn solchen Satz sagt, aber sich charakterlich gar nicht so benimmt. Der ist ja trotzdem so ein bisschen keck und so ein bisschen.
Ja, genau, das meine ich. Aber wenn es zum Beispiel eine Szene gegeben hätte, wo einer dem anderen irgendwie Skills beibringt, weißt du, so irgendwie in so einer normalen Szene, wo sie einfach nur mal, es gibt diese total weirde Szene, wo sie das Wasser trinken, wo ich denke, warum muss man in so einer Computerwelt jetzt so einen Fluss zeigen? Also klar, es wird so ein bisschen
wie der Datenstrom.
Energie verkauft und
stimmt, es war Energie, pure Energie, die sie trinken, stimmt ja.
Ja, aber es ist auch
nicht. Der kennt es nicht, dass Programme einfach so Energie trinken müssen, dann laufen die besser.
Ja, aber es ist auch nicht so, dass er sich da eine Flasche abfüllt und die dann kurz vorm Finale nochmal in sich reinschüttet oder so. Ja, es ist einfach random. Und dann fragt man sich, warum macht er eigentlich die ganze Zeit diese Metaphern in die reale Welt auf, mit so einem Fluss, der da langläuft? Ohne dass es einen Benefit hat, wo ich irgendwie nur drüber stolper und denke so, ja, Moment, ist das jetzt nicht ein Computer, warum ist da jetzt Wasser? Also so, ich bin da immer sofort irgendwie für einen Moment raus, und ich denke so, oh, warum? So unnötig, da könnte ja auch wirklich irgendwie was anderes, Energiemäßiges sein, wo sie anfassen und dann werden sie aufgeladen oder so.
Und dann machen wir,
warum
ja,
muss das Wasser sein, so was sie trinken durch den Mund und Computerprogramme trinken Wasser und es ist so, boah, weiß nicht, weird.
Ja, eben weil es irgendwie nur so halb funktioniert.
Ja.
Und als Abenteuerfilm würde es auch nicht richtig funktionieren, weil als Abenteuerfilm wäre viel mehr Menschlichkeit, viel mehr, die sitzen gemeinsam am Campingfeuer und bringen sich irgendwas bei, so Herr der Ringe, die Gefährten mäßig, erzählen, aus welcher Familie sie kommen und was. Es ist so, ist auch so faul, also, ja, faul. Also alle Nebencharaktere, da haben wir ja gar kein Interesse dran. Da gibt es einen Tron und einen Krom und einen Lom und sonst was, wie sie alle heißen. Die erzählen einmal, was ihre Programmname ist. Dann haben sie ein tolles Kostümchen an und dann sind sie irgendwann raus aus dem Film. Der eine fällt da runter und wird gelöscht und der andere mit dem Penishut wird irgendwie an so eine Wand genagelt. Ich glaube, der überlebt den Film auch noch, aber dann ist er eigentlich trotzdem Tennis heraus. Das ist merkwürdig und ich verstehe auch, also dieses Programm scheint ja dann doch irgendwie schon ziemlich, ziemlich böse zu sein. Mhm. Master Coder. Ist auch so ein breitgezogenes Gesicht, sieht immer ein bisschen aus wie so ein Froschgesicht, was immer so böse von oben her runter guckt. Ist ein bisschen lustig.
Ja.
Aber im Grunde war ja die Hauptmotivation, das ist ja gar nichts Heldenhaftes von unseren drei Helden, war ja einfach nur, ey, der hat uns die Spiele geklaut. Klar, wehr dich, wenn dir Spiele geklaut werden. Geh zum Patentamt oder sonst was.
Mhm.
Also es sind unsere Helden ja auch gar nicht so ein richtig, also und Dillinger ist auch gar kein richtig böse Bösewicht, außer dass er natürlich der willkommene Trope eines CEOs ist.
Ja.
CEOs sind ja immer böse.
Aber das stimmt schon, vielleicht sind die Stakes auch einfach nicht high genug, das habe ich nämlich auch gedacht, weil, also es gibt ja so Filme wie Wargames oder so, den habe ich, wenn ich den mal gesehen habe, ist es auch urlang her, aber da geht es ja wenigstens noch darum, dass die Spiele, glaube ich, missbraucht werden, um irgendwie Krieg zu spielen.
Ist wirklich eine wirkliche, oder irgendwie lernt das Programm, genau, die Menschen werden auch dran ausgebildet.
Und da frage ich mich, warum macht man denn nicht so ein Thema hier auf? Wenn man schon irgendwie Pentagon erwähnt und den Kreml und so.
Wir müssen da rein.
Könnte man ja auch sagen, hier, die Spiele werden für was Böses missbraucht von dieser Firma und deswegen muss man denen das auch entreißen und jetzt wirklich wieder zurück in die Arcades bringen, damit Jugendliche ihren Spaß haben und nicht für was
für
Böses.
Für die Jugendlichen und nicht für die Kriegsakademien. Wup, wup.
Genau, und letztlich ist es ja kompletter Eigennutz, dass er jetzt die Rechte an seinen Spielen wiederkriegt oder so. Es ist halt einfach so, es ist so nichts, weißt du?
Und es hat auch beides nicht so eine ultimative Dringlichkeit. Also es gibt keinen Final Countdown, außer natürlich diese Kreml-Anflirt-Nummer, die habe ich aber nicht so ganz verstanden. Sie wollen ja Dillinger einen auswischen.
Also es fühlt sich an, als wenn am Ende noch jemand gesagt hat, hey, die Stakes sind viel zu low, lasst uns mal diese Szene da kurz mit, wir brauchen nur den einen im Raum, der mit dem Computerprogramm redet, um da irgendwie noch was reinzubringen, was irgendwie eine Wichtigkeit suggeriert. Ich habe den Eindruck, das ist
stimmt,
ganz am Ende entstanden.
Auf jeden Fall, aber es gibt in beiden keine Ticking Clock, es gibt keine ultimative, das müssen wir jetzt abwenden. Weißt du, was ich meine? Sowohl in der echten Welt, weil die da irgendwie abends einbrechen, also ein bisschen rumbummeln und Dillinger versucht auch nicht mit seinen Sicherheitsmenschen da irgendwie einzubrechen und sagen, kommt raus aus dem Serverraum, sonst.
Ja.
Und die sind so, oh nein, wir müssen das hier verbarrikadieren, Spannung, Spannung, Spannung. Und auch in dieser digitalen Welt ist es ja auch nicht so ein wirkliches Spannungsding, weil auch dieser Satellit, auf den die reisen, der fetzt ja nicht mit Affenzahn irgendwie Richtung Finale, weil gleich geht das Tor zu und wir kommen alle nicht mehr in die echte Welt, wenn das Tor zugeht. Sondern das bummelt so durch diese Polygonwelt so gemächlich hin und auch dieses böse rote Raumschiff ist eigentlich auch eher so ein, das ist so eine Butterfahrt mäßig.
Hm.
Und dadurch baust sich auch so eine Spannung nicht auf. Also auch bis zum Finale wusste ich gar nicht, dass das Finale ist. Weil das sich nicht anfühlt vom Spannungsaufbau wie ein Finale, von wegen, oh, das ist jetzt der große Clash, die Finale.
Ja, das war so der Punkt, wo man dachte, jetzt müsste es mal langsam kommen, aber stimmt. Also vor allem finde ich es halt extrem schwach im Gegensatz zu dem, was am Anfang schon mal war, weil diese Speedracer-Nummer war für mich so, das wäre Finale würdig gewesen und auch die anschließende Panzerverfolgung, die wäre auch so halbwegs Finale würdig gewesen. Und alles, was danach kommt, eigentlich nicht mehr, einschließlich des Finales. Das ist auch irgendwie ein bisschen underwhelming dann irgendwie, weil man, also ich unterstelle, aber das ist jetzt Thor noch nicht der einzige Film, wenn man einen starken Anfang hat, dass das Ende das wenigstens versucht zu toppen. So.
Ja.
Das habe ich aber auch bei anderen Genres, wie La La Land, denke ich es immer. Du hast diese total krasse Musical-Nummer am Anfang auf der Autobahn und am Ende irgendwie nicht mehr. Und dann denke ich mir,
nicht mehr.
Da.
Ja, willst du das Ende denn aus deiner Sicht mal beschreiben, damit wir da nochmal ganz kurz drüber reden können? Ich glaube, wir haben es schon mal angerissen, aber ich glaube, damit, wenn wir uns jetzt daran aufhalten, von wegen, was ist ein Action-Film-Finale und was macht es befriedigend?
Lass mich kurz versuchen, das zu beschreiben. Das ist schon echt ein bisschen weird, weil Jeff Bridges und das Frauenprogramm, die sind da irgendwie noch irgendwie unterwegs. Und
die sind unterwegs, genau.
Genau, denken eigentlich, dass das Tron-Programm auch schon tot wäre, aber Tron ist halt mit diesem, ja, wer ist denn das eigentlich? Es gibt ja das Master-Control-Programm und dann gibt es dem noch einen untergesetzt.
Ja, sein Zorg oder wie der
so,
immer
so
heißt.
So ein fiesener Handlanger, der aber so quasi ein menschliches Computerprogramm ist und das Master-Control-Programm ist eigentlich nur so ein großer
Kopf.
Energie, bla.
Ein großer Froschkopf, ein großer roter Froschkopf.
Kopf, ja, in so einem, aber so, wie nennt man denn das? So ein Energieding einfach, was so über allem thront, so, aber eigentlich auch überhaupt gar keine Haptik hat, also keine Hände, keine Beine, einfach gar nichts, sondern einfach nur so ein Ding so.
Genau, also unsere beiden Heldenfraktionen sind irgendwie voneinander getrennt worden, wir wissen aber gar nicht genau, warum und wie weit die voneinander weg sind. Wir wissen nur, welche sind irgendwie oben.
Ja.
Und Tron ist unten.
Genau, und Tron kämpft halt gegen den, also sozusagen seinen größten Handlanger sozusagen.
Ja.
Und dann kann da dieser Handlanger eigentlich auch ziemlich schnell besiegen.
Ja.
Indem er dessen Frisbee kaputt schlägt mit seiner.
War es noch nie vorher installiert, wo das geht, weil es ist Teil des Spiels, dass die Frisbees sowohl als Angriffs- als auch als Defensivwaffe benutzen können.
Genau.
Und auf einmal kriegt er die kaputt. Man weiß gar nicht, warum.
Genau. Und dann ist eigentlich der Bösewicht schon fast ausgeschaltet. Und dann kriegt er von dem Master Control Programm noch einen Power-Up spendiert. Und dann wird der Bösewicht noch mal böser, also auch physisch größer.
Mhm.
Ja, und dann opfert sich quasi Jeff Bridges Figur.
Weil die von oben jetzt inzwischen schon da irgendwie rangefahren sind. Die sind quasi auf so einem
an
Dampfer
diesem Energieding,
unterwegs.
Genau. Ja. Und dann springt er quasi in, wie nennt man denn das, diesen Energiekegel oder so. Und dann wird halt dieser Energiekegel von bösen Rot ins Blaue. Also offenbar ist seine Präsenz da drin offenbar so ausschlaggebend.
Gut genug, dass
das alles jetzt vom bösen Computerland sich in das gute Computerland wandelt. Und dann sieht man auch, wie in vergleichbaren Filmen, dass sich auch die ganze Gegend verändert.
Ey, wie König der Löwen, nachdem Scar besiegt ist, ist auf einmal die ganze Savanne blüht wieder auf und so.
Genau.
Weißt du, sowas
ist. Ein bisschen ist es da, nur dass die roten Farben verschwinden und dafür cooles Lila plötzlich.
Ja, und was bedeutet das denn, wenn auf einmal dieses Computerland lila wird und lebendiger wird? Also war es denn vorher karg? War vorher das Computerland in Trouble? Das wurde mir nicht erklärt, dass die bösen
wurden noch Computerprogramme unterdrückt. Nein, das ist aber einfach weird, weil ja gar keine wirkliche Gesellschaft sonst existiert.
Ja.
Das müsste man ja irgendwie zeigen, wobei das auch echt weird ist mit dem Computer. Also ich finde, dieses Thema, was sie da aufmachen, sie wollen so eine reale Welt im Computer zeigen, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Nee,
überhaupt nicht. Und ich glaube einfach, die haben einfach wirklich den einfachsten Fantasy-Plot, böser Zauberer auf dem Berg muss besiegt werden, damit unten wieder das Dorf blühen kann, einfach in so ein vom Möbius designte Digital-Idee gepresst.
Genau. Und wie gesagt, visuell ist das ja alles toll, nur es ist in seiner Kernidee ziemlich doof, leider.
Ja,
das ist leider echt ein Problem. Und dann, weil du eben hier diesen, wie heißt dieser Animationsfilm, den du erwähnt hast?
König der Löwen oder was?
Nee, der auch in so einem Computerspiel spielt.
Wreck-It-Ralph,
genau. Das funktioniert ja ganz anders, weil da sind sie ja in dem Computerspiel drin.
Mhm.
Also hier sind sie ja quasi im Computer und
die
Programme
sind, genau,
die sind
hinter
Menschen.
Den Platinen, ja.
Also es wäre was ganz anderes, wenn sie sagen, sie sind jetzt in einem Programm drin, vielleicht auch in einem Computerspiel, was er geschrieben hat, und dann gehen sie in das nächste.
Du hast recht.
Dann würden sie halt wie Wrecking Rife funktionieren. Aber hier sind sie ja quasi, ja, wo sind sie? Auf den Platinen? Also
du hast komplett recht, aber das geht dann aber auch nicht, weil sie ja teilweise auch in den Videospielen drinne sind, wie dieses Moped-Spiel, weil das war ja ein Spiel, was sie auch am Anfang gespielt haben.
Ja, genau, und das ist halt weird, weil diese Welt
es funktioniert nicht.
Funktioniert, ja.
Die Welt funktioniert nicht. Und
aber da ist so ein bisschen, wie gesagt, da weiß ich halt nicht, wie das Anfang der 80er, da hatte halt noch niemand privat einen Computer zu Hause stehen. Ich weiß nicht, wann das mit Atari ST und C64 anfing. Vielleicht ging das da gerade los. Aber de facto war das, glaube ich, echt die komplette Ausnahme.
Natürlich, und es geht auch wahrscheinlich echt nur einfach das Marketingkalkül. Von wegen, schreibt uns einfach eine 0815-Story hin und wir haben hier diesen Möbius, der total gehypter Comicbook-Artist ist, und wir bauen da so eine Sci-Fi-Welt drumherum und fertig.
Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Ja. Also, Veröffentlichung C64, 1982, ja, mit dem Film.
Ja.
Ich würde mal sagen, davor hatte nahezu niemand einen Computer zu Hause stehen. Also es ging da gerade los. Also das ist irgendwie ein bisschen interessant, weil das natürlich auch so ein bisschen diese Angst vorm Neuen so, und es wird alles so voll vermenschlicht.
Auf jeden Fall.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, so funktioniert natürlich auch immer noch diese Erzählung, wenn man jetzt von KIs spricht, dass
natürlich
man alle Angst haben. Oh Gott, in 20 Jahren haben wir hier das Szenario aus Terminator. Ich glaube nicht dran, aber die Ängste sind halt ja universell, so, ne? Die waren halt
in 20 Jahren bin ich eh halb aus der Tür wieder raus. Weißt du, dann soll von mir aus mit der Welt passieren, was will. Ich bin da eh schon.
Ja, nein, aber es gibt ja reale Ängste. So,
na klar.
Klimakatastrophen ist eine reale Angst, aber ich habe den Eindruck, die Ängste können viele halt besser ausblenden als diese irrationalen Ängste, die aber streng genommen ziemlich Humbug sind, so.
Ja, weil das eine gelernte Angst ist, ne? Auf einmal
genau.
Ist das so ein Sauron.
Ja, und dann sind da plötzlich irgendwie Computer, die offenbar irgendwie auch so langsam auch in
Aber das gilt nur, wenn du diesem Computer eine Personality zudenkst, weil dann wird das zu so einer Märchensage, zu so einer Obacht, hier ist die Moral von der Geschichte.
Genau.
Und dieser Computer hier, der Mastercode, der war ja auch ein Sauron, wenn wir ehrlich sind. Das ist ein großer, feuriger Kopf.
Genau.
Der sein
Der sagt ja auch, er ist jetzt 250 Mal intelligenter als am Anfang und so. Und er entwickelt sich ganz schnell. Und jetzt hat er irgendwie schon fast das Pentagon irgendwie assimiliert und so.
Genau.
Ja, und letztlich wollen sie halt.
Und das kannst du halt besser verstehen als so random Sachen, die, auch, die wir selber verschuldet haben, vielleicht sogar, wie Umweltkatastrophen, die einfach random zuschlagen und auch viel komplexer behandelt werden müssen. Du kannst ja nicht ein Erdbeben ins Gesicht boxen und dann verpisst sich das Erdbeben und sagt, ich habe meine Lektion gelernt. Wir sehen uns das nächste Mal, Jeff Bridges, in 30 Jahren, wenn die Fortsetzung gedreht wird.
Ja.
Jetzt will ich die Fortsetzung so ein bisschen gucken, ehrlich gesagt. Obwohl mir der Film tatsächlich, also Fazit vielleicht so langsam, die ersten 20 Minuten waren so ein bisschen, ja, von Erzähltempo ein bisschen behäbig. Hat aber gebockt, hat richtig gebockt, war richtig 80er-Jahre-Blödsinn mit geilen Visuals.
Der steigt auch super schnell ein. Also ich war am Anfang so, dachte ich, das geht jetzt auch echt schnell. So vom ersten Dialog mit dem Computerprogramm, wo man denkt, okay, die bereiten uns auch echt nicht drauf vor, dass du das da jetzt mit vermenschlichten Computerprogramm zu tun hast. Da dachte ich auch, das geht schnell. Das hätte ich nicht erwartet.
Dann absolutes Highlight, wenn sie in dieser Game-Metapher sind. Dass sie da auch ganz viele Games, dass sie wie Gladiatoren handeln quasi. Dass sie in so ganz viele Games drin stecken. Und auch, dass der Typ ganz viele Games gewinnen muss jetzt.
Ja.
Und dann klappt der für mich weg.
Ja.
Und ich weiß, es mag an meinem mangelnden Intellekt liegen, von mir aus. Aber ich habe versucht aufzupassen. Ich bin immer wieder von dem Film
runtergefallen. Nee, da bin ich ja voll bei dir. Irgendwas ist da drin, was nicht funktioniert, weil auch der Auftrag ist nicht klar, die ganze Prämisse. Man fragt sich auch, warum interagieren die Freunde aus der realen Welt nicht mit ihm?
Haben die sich nicht mal gefragt, wo ist denn der jetzt? Also es wäre auch so einfach gewesen, wenn sie mal zurückgeschnitten hätten, auch die beiden Schauspieler mehr zu tun gehabt, irgendwie vielleicht ihn
besser rauszuholen. Ja, ich glaube persönlich, wenn sie bei diesem In-Out-Ding sind, dann geht ja diese Tron, das Tron-Programm in diesen Strahl und gibt da auch die Disk hoch und irgendwie kann er die ja offenbar nach draußen schicken oder die Daten, die drauf sind und kriegt dann ja auch was wieder, was er dann später in dieses Master-Control-Ding geben soll, so. Aber spätestens da hätte ich eigentlich gedacht, dass sein Pendant in der realen Welt wenigstens einmal zu sehen ist und sozusagen man sieht, dass der sozusagen wenigstens seinen Teil erfüllt, um die Handlung voranzubringen und sich dann zu entscheiden, wir gehen noch nicht mal mehr in die reale Welt, mit der wir anfangen, mit der wir auch enden, ist halt auch eine sehr merkwürdige Entscheidung.
Kult. Nee, ich würde den auch echt so, also es war jetzt mal schön, den gesehen zu haben, weil er halt einfach so ein Stück ist, so ein Zitatstück. Aber der hat mich halt echt nicht gebockt.
Nee, mir ehrlich gesagt auch nicht. Also ich hab eigentlich vor allem gedacht, dass er mir mehr Spaß machen würde. Und das macht er leider nicht. Und das trotz nur 95 Minuten oder 96. Der hätte ja auch 2 Stunden sein können. Also vom Gefühl.
Nicht. Ja, also, ja,
also
ja,
er hätte sein fühlte können. Sich halt nicht so kurzweilig an, weil er einfach so da auch nicht so das Tempo drin hat. Und das liegt auch gar nicht an den Animationen. Wie gesagt, das haben sie für Anfang der 80er.
Richtig
ist das
krass, richtig beeindruckend.
Echt beeindruckend. Ja. Und das sah jetzt auch auf Blu-ray auch echt cool aus, fand ich. Also das haben sie auch ganz schick remastert.
Ja, hätten wir lieber Chucky gucken sollen oder was? Naja, egal. Vielleicht gucken wir mal den.
Also ich bin ja froh, den mal gesehen zu haben. Ich hätte mir einen besseren Film gewünscht. So. Aber ich hatte mir Tron Legacy auch so lange aufgehoben, weil ich mich an das Original überhaupt nicht erinnern konnte und wie sich jetzt rausstellte, wahrscheinlich habe ich die noch nie in Gänze gesehen.
Wenn Nostalgie nach hinten feuert.
Sondern nur in Fragmenten.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass der Legacy einige Dinge besser macht, weil man einfach, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
Der hat einen guten Leumund. Ich bin gespannt. Ich hätte jetzt Bock, also nicht jetzt, ich muss jetzt gleich nach Hause ein Abendbrot machen, aber ich bin betroffen für. Bei nächster Gelegenheit, wenn wir jetzt wieder in die Content-Mühlen gehen.
Das Schöne an der Reihe, dass es aktuell nur 2 davon gibt, das ist ja dann auch relativ realistisch, dass wir diese Reihe mal durchbingen.
Ja, sehr gut. Gut, willst du noch ein abschließendes Fazit noch geben oder wollen wir uns langsam hinausbuxieren aus dieser
Diskussion? Film gesagt. Ja, filmhistorisch, glaube ich, sehenswert für das, was er ist. Also einfach auch aus technischer Sicht. Ich habe jetzt noch mal irgendwie ein bisschen Bock, mir noch irgend so ein Making-of irgendwie anzugucken.
Tu das.
Weil ich glaube, das ist fast interessanter als der Film. Also zumindest inhaltlich. Und ja, ansonsten bis vielleicht demnächst bei Tron Legacy.
Oder uns fällt eine andere Reihe ein, die wir öffnen können.
Ja, wahrscheinlich gucken wir nächstes Mal Chucky. Das ist auch schick. Da gibt es auch viel zu sagen, denke ich.
Auf jeden Fall. Da kenne ich wenigstens die meisten Teile oder vielleicht sogar alle. Da kann ich mitreden. Bei Chucky kann ich reden.
Ich habe ein paar ausgelassen, aber.
Also, außer Dingen kenne ich, glaube ich, alle Child's Play, außer die Serienversion.
Echt? Auch die neueren? Chuckys Sohn und
Chucky, ja, mit denen habe ich angefangen. Mein erster Chucky war Chucky und seine Braut. Und dann
ja, gut,
kam
den habe ich
Chucky
auch noch gesehen.
Und sein blöder, nicht blöder, sein non-binäres Kind.
Und das auch den auch in der Nervenheilanstalt hast du auch
ja,
gesehen?
Ja, den habe ich auch geguckt. Oh, wow. Okay. Der lief eine Zeit lang, glaube ich, auf Netflix irgendwie. Und dann habe ich die ersten drei Chuckys auch geguckt. Die ersten drei Child's Play.
Okay, ja, die kenne ich natürlich.
Also, lasst euch überraschen. Ihr könnt ja auch gerne schreiben, weil während ihr eine Bewertung oder einen Kommentar bei Filme zum Dessert lässt oder unsere Website bookmarkt, könnt ihr auch sagen, ey, diese Filmreihe solltet ihr mal wieder fortsetzen. Was war denn mit diesem Sergio Leone-Hype, Sebastian? Sage ich, ja, stimmt. Wann kommt der Guardians of Galaxy 3 Podcast, der seit Ewigkeiten bei dir rumschimmelt? Ja, gut, ist ein Punkt. Wir sind dran. Wir kommen so langsam wieder aus dem. Andere Leute machen Winterschlaf. Wir haben uns so ein Sommer-Herbst-Schläfchen gegönnt.
Ja,
und das ist auch mal drüber. Wir machen das als Hobby. Jesus Christ. Warum verurteilt ihr uns?
Ich war ja gerade auf dem Filmfest Hamburg. Ich habe ja in einer Woche gerade so viele Filme gesehen, wie, glaube ich, im letzten halben Jahr nicht.
Ja, aber auch so viele tolle.
Da waren ein paar ganz gute bei, ja. Aber es waren tendenziell Filme, die ich jetzt eigentlich nie für einen Podcast irgendwie vorsehe, weil eher doch ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen länger.
Nee, wir machen schon echt dumme Filme.
Ein bisschen spröder. Ja. Ich finde, hier kann man auch so ein bisschen. Ja, auch manchmal ein bisschen mehr zu sagen, so aus popkultureller Sicht, wenn man dann so ruhige, ich hab so einen.
Die haben auch meistens nicht das Gewicht, weißt du, macht nicht so viel Spaß. Also, ne, auch Oily Maniac hat ja irgendwie ein popkulturelles Gewicht, weil das so ein ganzes Genre stellvertretend von dieser der Exploitation aus dem südostasiatischen Raum bespricht. Oder wenn wir über Sergio Leone sprechen und so.
Ja.
Wir reden ja eigentlich immer über gewichtige Gegenstände, ne? Wenn wir über ein finnisches Abtreibungsdrama reden, wo die. Das kann total toll sein. Ich mag manche von diesen Filmen auch. Aber man kann nicht sagen, ey, das bewegt sich in der langen Tradition von.
Ja, na gut, ich habe jetzt zum Beispiel einen Film gesehen von, weiß nicht, 10 habe ich, glaube ich, geschafft in einer Woche. Was für meine Verhältnisse auch noch wenig war. Ich hatte Jahre, da habe ich an den 20 gekratzt. Aber da war zum Beispiel einer, so ein japanischer, also halbjapanischer, der hat eigentlich ein Drama erzählt mit den Mitteln des japanischen Horrorfilms, was ich ganz schön fand. Also es war so teilweise inszeniert wie ein Geisterfilm, aber quasi ohne die Bedrohung, weil die Geister eigentlich alle immer freundlich waren. Und das fand ich irgendwie einen coolen Clou, so auch wenn der Film selber am Ende ein paar Dinge macht, die ich nicht so toll fand. Aber da waren auf jeden Fall ein paar spannende Sachen.
Ja, was drin. War denn der beste Film? Die große Empfehlung, Review Hamburger Filmfest. Nur beste und schlechteste, das finde ich jetzt mal interessant und kurz. Das ist jetzt der Rauschmeißer.
Okay, also der
wir sehen, hören uns sonst in der nächsten Folge, falls das gar nicht euer Thema ist, aber ich möchte jetzt kurz The Best and the Worst of Filmfest Hamburg bei Christian.
Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Besten, aber natürlich der heiß ersehnteste und dadurch auch vielleicht der für unsere Hörerschaft spannendste war der neue Lanthimos. Also der Regisseur von Killing of a Sacred Deer und so, der da heißt, wie heißt denn dieser blöde Film jetzt? Mit Willem Dafoe und die auch schon im Favorite mitgespielt hat von ihm, Emma Stone. Das ist so ein bisschen so eine Frankenstein-Geschichte und der war echt weird. Den fand ich ziemlich großartig.
Also ist der auch in der Tradition seiner anderen Filme, weil der hat sich ja noch nicht so einen richtig bösen Patz erlaubt, finde ich. Ich finde den spannend als Filmemacher.
Ja, und ich habe den Eindruck, also ich mag die meisten seiner Filme und ich habe den Eindruck, er versucht auch diese Weirdness-Schraube, zumindest bei diesem Film, auch nochmal nach oben zu drehen.
Schön. Ja, dann
würde
ich den auch gerne gucken.
Wirklich crazy, was er da teilweise macht.
Oh,
also der ist sich auch dafür einige Brutalitäten und sowas auch irgendwie nicht so schade, wo man denkt, das hätte der Film jetzt nicht gebraucht, aber das war schon irgendwie cool, den so zu sehen, wo man dachte, okay, der ist wirklich auch ein radikaler Filmemacher, der da auch wirklich mit Starbesetzung einfach den totalen Quatsch machen kann und trotzdem noch was zu erzählen hat. Also es ist halt eben nicht nur inhaltloser Bullshit, sondern das war schon ein dickes Ding.
Freue ich mich drauf.
Und der schlechteste, das war, ich glaube, der hieß The Rapture. Der war wirklich blöd, da bin ich auch nach der Hälfte gegangen. Da ging es um eine Frau. Da hatte ich am Anfang noch so ein paar Vibes von meinem Film Im Park scheint die Sonne, weil es da auch um so eine Frau geht, die von ihrem Freund verlassen wird und dann nicht weiß, wohin mit ihrem Leben und so. Und dann hat sie so einen One-Night-Stand. So, One-Night-Stand ist vorbei. Dann Ja, sagt der Typ ihr, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte, dann geht sie zu ihrer besten Freundin, will sich bei ihr ausheulen, erfährt, dass diese schwanger ist und sie selber ist Hebamme und 9 Monate später holt sie das Kind irgendwie aus ihr raus und dann trifft sie diesen One-Night-Stand wieder und dann sagt sie dem einfach so, das ist ihr Kind und er ist der Vater. Und dann machen sie noch einen Vaterschaftstest und dann dachte ich schon so, warum? Der hat irgendwie den Kritikerpreis in Cannes gewonnen, warum? Und es war so blöd, ich bin dann so nach einer Dreiviertelstunde wirklich raus, weil ich es nicht ertragen habe, weil ich einfach nicht
Brichst du
verstanden
während
habe.
eines Festivals Filme ab?
Eigentlich nie, in dem Fall schon, weil ich wirklich an so einem inhaltlichen Punkt gekommen bin. Ich habe dieser Figur einfach nichts geglaubt und es war nichts nachvollziehbar, was sie die ganze Zeit gemacht hat. Und habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das hat mich wirklich so genervt und getriggert, diese Blödheit dieser Figur, weil die Figur war nicht so eine notorische Lügnerin. Hätte man die vorher als notorische Lügnerin gezeigt und dann erzählt sie immer Lügen, würde man denken, okay, das ist so in der Figur so ein bisschen drin. Aber die wurde halt so freundlich gezeigt und so herzlich und so kümmernd und dann fängt sie an, wirklich alle grundlos zu belügen. Das voll an mir abgeprallt, dieser Film. Hat mich einfach nur geärgert. Und dann dachte ich, bevor ich mich jetzt weiter ärgere, gehe ich raus und trinke einen Kaffee oder mal irgendwas anderes. Gehe durch die Gegend. Das war mir echt zu blöd. Also, schlechtester Film, der den Kritikerpreis in, ich glaube, Cannes oder Venedig gewonnen hat. Und bester halt. Ja, es waren ein paar gute. Ich würde noch nicht mal sagen, der Lanthimos war der Beste, aber gehörte auf jeden Fall zu den Besten.
Top.
Ja,
Dankeschön.
das war das Filmfest Hamburg.
Das soll es gewesen sein. Wir verabschieden uns und hoffen, dass wir nicht erst in einem Monat wieder uns vor die Mikrofone wagen.
Ja, es war mir ein Vergnügen und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüssikowski.